Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und frohes neues Jahr noch einmal für diejenigen, die zum ersten Mal in einem Gottesdienst sind in diesem Jahr. Und das dürften einige sein. Ich wünsche euch Gottes Segen, sowohl hier in Ulm als auch in Stuttgart, in Pforzheim, die heute dazugeschaltet sind und natürlich auch in Ehingen. So, nächsten Sonntag sind wir wieder an allen vier Standorten. Auch diesen Sonntag haben wir eigentlich fast alle, denn heute Abend haben wir einen Gottesdienst in Stuttgart. Und genau, einfach um euch mit hineinzunehmen, wir werden quasi dieselbe Reihe haben. Praying like Jesus. So, wir haben uns gesagt, ähnlich wie viele andere Gemeinden, was können wir Besseres tun, als dieses Jahr im Gebet zu beginnen? Und wir werden viele Predigten, gute Impulse über Gebet hören. Und wie Jesus gebetet hat. Aber am Ende ist der Gedanke der, dass wir es tun. Was nützt es, wenn wir so viel wissen, aber es nicht tun? Und damit die Umsetzung nicht weit weg ist, haben wir gesagt, wir wollen morgens Gottes Wort hören, Impulse bekommen, wie wir beten können und diese Impulse dann abends umsetzen. Und an dieser Stelle empfinde ich, dass wir als Mosaik Ulm da noch Wachstumspotenzial nach oben haben. Viele Jahre haben wir gesagt, beten tun wir in den Kleingruppen und das ist auch gut so. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde gemeinsam beten. Und im letzten Jahr haben wir hier einige Vorstöße gewagt, die waren gar nicht so schlecht. Anfang des Jahres 4 Gottesdienste zwischen 30 und 50 Personen waren hier. Und wir haben gesagt, da ist noch definitiv Luft nach oben. Und der Gedanke ist, dass wir als gesamte Gemeinde zusammenkommen. Wer auch immer Zeit hat, ist herzlich eingeladen, heute Abend dazu zu stoßen. Wenn es dich überrascht oder überfordert, es geht noch 5 Wochen, also du hast auch die Möglichkeit, nächsten Sonntag dich einfach mit einzuklinken. Praying like Jesus. Von Jesus kann man unglaublich viel lernen oder eigentlich fast alles. Und auch wie man betet. Die Jünger kamen zu Jesus und das waren Menschen, die haben gebetet vorher. Das waren Juden. Fast jeder Jude weiß, wie man betet. Sie hatten viele Gebete auswendig gelernt. Und sie kommen und sie stellen diese Frage, Meister, lehre uns beten. Und Jesus bringt ihnen ein ganz kurzes Gebet bei. Und ich darf heute den zweiten Teil euch vor Augen führen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel Energie investiert, zu kürzen und nochmal zu kürzen, weil ich dachte, 3 Sätze stehen am Ende für so viele unterschiedliche Gedanken. Und insofern werde ich heute auch nur das eine oder andere anreißen können. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So, diesen Teil hat Philipp in Pforzheim und Tommy hier in Ulm uns vor Augen geführt. Wir dürfen diesen großen Gott, und er ist nicht ein Gott, auch wenn wir manchmal von dem Gott oder von einem Gott sprechen, er ist nicht ein Gott unter vielen, sondern es gibt nur einen Gott. Und wir dürfen diesen einen Gott als Vater ansprechen, als Vater bezeichnen. Wisst ihr, die Juden hatten eine ganz klare Vorstellung davon, dass es nur einen Gott gibt. Im Alten Testament hat Gott sich definitiv klar und deutlich so offenbart, er ist der Ewige. Aber dieser eine Gott kommt in Jesus zu uns Menschen und Jesus wird diese Frage gestellt, lehre uns beten. Und er sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr beten. Als wenn es irgendein Gebet gibt, das du beten solltest, dann das Vaterunser. Und wir als nicht-liturgische Gemeinde haben eine Zeit lang fast jedes Mal das Vaterunser gebetet, bis wir es wieder vergessen haben. Aber ich bete, dass du im Herzen immer noch dieses Vaterunser betest, wenn möglich jeden Tag. Denn das ist das Modellgebet. Und wir reden nicht zu einem fernen Gott, nicht zu dem allgegenwärtigen, allmächtigen, ewigen Gott, der doch fern ist, sondern zu unserem Vater. Was für ein Vorrecht. Und mir ist dieser Gedanke so wichtig, aber das ist nicht mein Thema von heute. Aber bei all dem, was wir hören werden, werden wir merken, das Ganze macht so wenig Sinn, wenn wir nicht eine lebendige Liebesbeziehung zu Gott haben. Wenn Gott unser Arbeitgeber ist, wenn Gott unser Schöpfer ist, wenn Gott unser Richter ist, dann können wir auch in Distanz zu ihm in diesem Jahr leben. Dann können wir sagen, wir kennen die Gebote Gottes, aber wir befolgen sie auch, aber er ist ferne. Aber deswegen ist Gott zu den Menschen gekommen, damit da keine Distanz mehr ist, sondern dass wir Menschen jedes Jahr neu, nein, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, eigentlich jede Sekunde in der Nähe Gottes leben. Wir hatten neulich ein ziemlich spannendes Gespräch. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Und dann hat mein Bruder, Pastor in München, einen Satz rausgehauen und er sagte, ich bete immer. Wow, und wir haben ihm zugehört und sagten, okay, was meinst du damit? Und meinte, doch, ich bete immer. Und die Bibel fordert uns auch heraus und sagt, betet alle Zeit. Und was er sagte ist, ich lebe ganz bewusst in jedem Moment meines Lebens in der Gegenwart Gottes. Da gibt es kein, ich bin in der Gegenwart Gottes und ich bin außerhalb der Gegenwart Gottes, sondern ich lebe ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Und wenn ich uns diesen zweiten Teil vor Augen führe, dann möchte ich uns eigentlich genau diesen Gedanken mitgeben, dass wir unser ganzes Leben in der Gegenwart Gottes leben dürfen. So, das Vaterunser beginnt bei Gott, dann geht es um die großen Dinge, die Big Points. Und das ist sein Name, sein Reich, sein Wille. Es geht um Gott und ich glaube für uns Menschen, die wir so sehr eingenommen sind mit unseren täglichen Problemen, du hast gerade Bauchschmerz und dann kommst du zu Gott und sagst, Jesus, ich habe Bauchschmerz. Du stehst vor einer Prüfung und dann kommst du und das Erste ist, Gott, hilf mir bei der Prüfung. Wie oft sind wir eingenommen von den sichtbaren, von den Problemen, von den täglichen, alltäglichen Problemen und Jesus bringt dir und mir bei, wenn du betest, dann fang bei mir an. Fang nicht bei dir selber an, denn du bist eh von dir selbst und von deinen Anliegen so eingenommen. Fokussier dich mal weg von dir hin zu mir, es geht um mich. Du bist die Erde und ich bin die Sonne und die Erde dreht sich bitteschön um die Sonne. Wisst ihr, wir wollen manchmal, dass Gott sich um uns dreht, aber die Wahrheit ist, Gott lädt dich und mich ein, dass wir uns um ihn drehen. Nicht Gott will sich um uns drehen, sondern wir sollen uns gemeinsam um Gott drehen. Und wenn wir das verstehen, dann geht es uns so viel besser. Ja, Gott ist manchmal bereit, sich auch um uns zu drehen, um unsere Anliegen und unsere Nöte, das werden wir gleich sehen. Aber für uns kleine Menschen ist es so wichtig, dass wir merken, es fängt eben nicht bei uns an. Wie oft ist unsere Welt, ich, meiner, mir, und dann gibt's vielleicht noch unsere Liebsten, dann gibt's vielleicht noch ein paar wenige Menschen, und Gott sagt, die Welt ist viel größer. Und deswegen beginnen bei mir. Und er ist eigentlich in der Tradition des Alten Testaments. Er ist in der Tradition der 10 Gebote. Der Gott des Alten Testaments gibt dem Volk Gebote. Und die ersten 4 Gebote drehen sich um Gott, um Gott, um Gott. Und die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und auch beim Vaterunser genau dasselbe. Es beginnt bei Gott, bei seinem Namen, bei seinem Willen, bei seinem Reich. Und dann kommt es zu dem zweiten Teil. Und diesen zweiten Teil, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so viel Energie investiert und ich habe versucht zu streichen und streichen und am Ende wird die Zeit einfach um sein, dann muss ich Amen sagen, denn ich müsste nochmal 5 Stunden investieren. Das Problem ist, es sind so große Themen. Warum? Es ist das Modellgebet. Und du kannst es ausdehnen. Wenn wir über das tägliche Brot reden, werde ich euch gleich vor Augen führen. Es geht eigentlich gar nicht um Brot, sondern es geht um unser ganzes Leben, all deine Herausforderungen des Lebens und wie viele sind da. Und das bringen wir zu Gott. Aber Gott lädt uns ein, diese ihm zu bringen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auf diesen Bereich werde ich heute nicht eingehen, weil der für sich schon so groß ist. Und dann geht es weiter und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 3 Überschriften, die Jesus hier benennt. Die erste Überschrift lautet, Gott will dir beistehen, deine täglichen Herausforderungen zu meistern. Gott will der Gott des Alltags sein, und zwar täglich. Und er hilft dir in deinem Leben. Er will nicht der Gott des Heiligen, sondern dein Gott sein, für alles. Gott steht dir bei. Der zweite Gedanke ist, Gott lädt dich ein, in geklärten, versöhnten Beziehungen zu leben. Und ein Wort, wenn Bitterkeit in deinem Herzen ist, im letzten Jahr, dann lade ich dich doch ein, am Anfang dieses Jahres diese Bitterkeit bei Gott loszuwerden. Wenn Unversöhnlichkeit da ist, dann lade ich dich ein, dieses Jahr 2022 nicht zu leben und am Ende zu sagen, dieses Jahr war geprägt von Streit und von Unversöhnlichkeit, sondern lass das Alte hinter dir und geh hin und lass durch die Kraft Gottes Versöhnung zu. Gott wünscht, dass du in friedlichen, in versöhnten Beziehungen lebst gegenüber allen. Und ich denke, all diese Wechsel, Jahreswechsel helfen dir, helfen mir zu fokussieren, was ist wirklich wichtig. Und tu es nicht irgendwann, sondern tu es heute. Und Gott lädt dich ein heiliges Leben vor ihm zu führen. Und diesen Gedanken werde ich am Ende kurz anreißen. Nach dieser Reihe Praying Like Jesus werden wir über den Jakob reden. Und wisst ihr, der Jakob tat sich so schwer mit dem, dass er einerseits Gott liebte und gleichzeitig den Willen Gottes klar zu buchstabieren. Und Jakob wird uns ein wenig vor Augen führen, dass es so wichtig ist, dass wir nicht auf beiden Seiten stehen. Dass wir die fünf nicht gerade sein lassen, sondern dass wir klar und deutlich für Gott sind. Aber fangen wir bei diesen Hauptgedanken von heute an. Gott steht dir und mir bei in den täglichen Herausforderungen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe dir schon manchmal hier gesagt, ich habe dieses Gebet noch nie ehrlich gebetet. Im Sinne von Gott, ich brauche jetzt ein Wunder von dir, sonst habe ich nichts zu essen. Es gab immer Essen. Immer. Ist das die Realität deines Lebens hier in Deutschland? Oder musstest du hungern? Oder kennst du Menschen, die in unserem Land verhungert sind? Wisst ihr, wir schimpfen und klagen und jammern über unser Land, über unsere Regierungen, über dies und das. Aber an dieser Stelle will ich sagen, wir haben auch als Volk und in diesem Land, egal ob du hier geboren bist oder nicht, ein Erbe. Und dieses Erbe ist in vielen Punkten wirklich gut, dass hier niemand verhungern muss. Dass es eine Sozialversorgung gibt, dass Väter und Mütter vor uns diesen Staat so konzipiert haben, dass es in der Regel den Menschen einigermaßen reicht zum Überleben. Das ist nicht überall in der Welt so. Und dafür können wir dankbar sein und sagen, Gott, danke, dass diese Menschen sich orientiert haben anhand von deinem Wort, von deinen Geboten und anhand von Barmherzigkeit. In anderen Ländern ist es so, dass Gemeinden immer wieder neue große Sammlungen zusammenführen, damit andere Menschen nicht verhungern. Hey, das ist cool in unserem Land. Wir schimpfen manchmal über dieses Land, aber Gott lädt dich ein, dankbar zu sein. Und jetzt bete ich dieses Gebet, Herr, mein tägliches Brot gib mir heute. Und ich richte dieses Gebet nicht an Aldi oder Kaufland, wo ich sehr gerne zum Einkaufen gehe, weil es da alles gibt. Ich richte ihn auch nicht an meinen Arbeitgeber und an meinen Vater, meine Mutter, sondern ich richte dieses Gebet an Gott. Warum? Weil Gott unser Versorger ist. Im Alten Testament war das ganz deutlich. Und im Neuen Testament, auch in unseren Breitengraden, wo es eigentlich immer regnet und wir eigentlich immer eine Ernte haben, ist auch dieses Gebet so, naja, wir haben ja gesät, wir werden also ernten. Im Alten Testament war es ein bisschen anders. Das Volk Gottes hatte gesät, aber es hat nicht geregnet und deswegen gab es kein Brot. Und Gott hat genau diesen äußeren Segen gebraucht, um dem Volk wie ein Fieberthermometer mitzugeben, zu sagen, ihr seid im Lot oder auch nicht. Und dort, wo sie Gott vergaßen, wenig später war dieser äußere Segen nicht mehr da. Es gab keinen Regen und dementsprechend gab es keine Ernte, kein Korn, kein Most, kein Öl. Kein Tempeldienst war mehr möglich, weil wenn das ganze Land verhungert, dann verhungern auch die Priester. So dieser äußere Segen und diese Kopplung daran sollte eigentlich ein Zeichen sein an das Volk Gottes, dass sie den Segen Gottes brauchen. Wir feiern Erntedank und wir sagen Gott, wir haben gearbeitet, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben gedüngt, wir haben alles getan, was Landwirte so tun. Aber wenn du deinen Segen, wenn du das Wachstum nicht schenkst, dann reicht es nicht. Und im Geistlichen ist es genauso. Wir können als Gemeinde einen Gottesdienst nach dem anderen feiern. Wir können alles tun. Wenn Gott seinen Segen nicht gibt, dann arbeiten diejenigen, die arbeiten, umsonst. Und Gott sagt, wenn du betest, dann denk daran, du brauchst meinen Segen. An meinem Segen ist letztendlich alles gelegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott will der Gott von heute sein. Und an dieser Stelle, das ist so die Botschaft für heute. Vergiss nicht, Gott ist nicht der Gott, der sagt, wenn du einmal im Jahr oder einmal im Monat an mich denkst, dann bin ich glücklich. Wisst ihr, Gott ist, du kannst nicht Gott glücklich machen, nur weil du mal in den Gottesdienst kommst, sondern du wirst glücklich, indem du anfängst zu erkennen, dass dein Leben für Gott gedacht ist. Dass du dafür kreiert wurdest, pausenlos in der Gegenwart Gottes zu leben. Wer freut sich auf den Himmel hier? Gibt es Menschen, die eine Sehnsucht nach dem Himmel haben? Gibt es Menschen, die das Ziel haben, irgendwann im Himmel zu sein? Wer hat das Ziel Himmel vor Augen? Darf ich mal fragen? Wisst ihr, was dieses Ziel bedeutet? Dass wir pausenlos, ununterbrochen in der Gegenwart Gottes sind. Aber dieses Ziel ist uns hier auf dieser Erde manchmal gar nicht so wichtig. Dabei ist Gott zu den Menschen gekommen. Der Heilige Geist lebt in uns. Und er lädt dich ein, vor ihm zu wandeln. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und ich glaube, wenn wir dieses tägliche Brot vor Augen führen, dann geht es nicht nur um leibliche Versorgung, sondern es geht um eine existenzielle Versorgung nach Geist, Seele und Leib, auch eine geistliche Versorgung. Gott möchte, dass du in allen Bereichen deines Lebens nicht unterversorgt bist. Und Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Ich werde nicht satt dadurch, dass ich Brot esse, sondern ich werde satt dadurch, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Und wenn wir über das tägliche Brot nachdenken, dann glaube ich, möchte Gott uns vor Augen führen, dass wir täglich diesen Willen Gottes tun dürfen und dass wir dadurch satt werden. Das Manna im Alten Testament, während das Volk in der Wüste war, fiel jeden Tag. Und jeden Tag wurde das Volk Gottes satt. Jeden Tag konnten sie Manna sammeln. Jeden Tag war genug da für jeden. Und irgendwann war das Volk Gottes so daran gewohnt. Aber jeden Tag fiel es. Es war ein Segen für sie. Ein Segen jeden Tag. Sie konnten jeden Tag davon essen. Und am nächsten Tag war dieses Manna bereits kaputt. Und dieses Bild ist ein Bild, das Jesus und das die Bibel aufgreift im Neuen Testament und uns vor Augen führt, hey, du und ich, wir müssen nicht von der Begegnung von gestern leben, sondern wir dürfen aus der Begegnung heute leben. Wisst ihr, wenn Gott uns sagt, du sollst dir kein Bild von mir machen, Tommy hat über Gottes Bilder gesprochen letzten Sonntag, dann lade ich dich ein, bitte lebe nicht von Bildern. Ich habe auch ein Bild von Gott. Aber dieses Bild von Gott mag das schönste Bild sein und am Ende führt genau dieses Bild dazu, dass ich eben Gott nicht begegne, weil ich so ein schönes Bild von Gott habe. Mein Gott ist immer für mich, der liebt mich, der packt mich in Watte und Gott sagt, hey, begegne mir heute. Du bist nicht eingeladen, nur ein Bild von Gott zu haben, sondern du bist eingeladen, ihm zu begegnen, von ihm zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Wisst ihr, Gott lädt uns nicht ein zu irgendwelchen ganz besonderen Höhepunkten. Wir Menschen lieben es, so Liebesgeschichten. Erzähl mal deine Geschichte. Und kaum einer erzählt von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, oder? Meine Kinder kommen manchmal zu mir und sagen, Papa, erzähl. Und ich bin so ein schlechter Geschichtenerzähler und ich habe keinen Bock, ja? So, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir können ein paar Höhepunkte erzählen. Aber wenn ich ehrlich bin, meine Liebesbeziehung zu meiner Frau besteht nicht aus 5 Höhepunkten, sondern besteht aus Montag, Dienstag bis Sonntag. Besteht darin, dass wir das Leben gemeinsam teilen, dass wir einander haben. Und Gott sagt dir, es reicht mir nicht aus, dass du sagen kannst, an dem Tag habe ich mich bekehrt und hier habe ich mich taufen lassen und an diesem Moment habe ich die Geistestaufe erlebt und hier habe ich ein Wunder erlebt. Da habe ich für jemanden gebetet und er ist gesund geworden und da habe ich für einen Dämonen besessen gebetet und er ist frei geworden. Das ist schön, aber das Leben besteht nicht aus Höhepunkten, sondern aus Alltag. 2022 wird es 365 Tage geben, 365 Tage Alltag. Jeden Tag. Und Gott kommt und tritt in dein Leben und sagt, und ich möchte der Gott von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nicht der Wochenendgott, sondern ich möchte das Leben mit dir teilen. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht, ein Bild von einer Person. Sein Name ist Isaac. Isaac war der Sohn von Abraham. Abraham war der erste Erzvater. Und dann kommt der Isaac. Und von diesem Isaac lesen wir Folgendes. Isaac aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südland. Und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Feld gegen Abend. Diese zwei Sätze drücken genau das aus, was ich gerade versucht habe zu erklären. Dieser Isaac entschied für sich, ich werde am Brunnen leben. So Brunnen im Orient bedeutet nichts anderes als überleben können. Da ist Wasser. Wer braucht nicht Wasser jeden Tag? So manche Menschen gingen dann zum Brunnen. Sie lebten nicht am Brunnen, sondern man ging gelegentlich zum Brunnen und füllte seine Reserven auf. Das ist möglich zu überleben. Aber viel klüger ist es, wenn du am Brunnen lebst, wenn du ankommst, wenn es täglich da ist, wenn der Zugang, die Verfügbarkeit gegeben ist. So ähnlich wie im Internet. Also meine Kinder werden ganz drahtig, wenn unser WLAN mal wieder spinnt. So dieses Bild für den Brunnen, der da ist. Isaac entschied sich, ich lebe nicht weit weg von der Gegenwart Gottes, sondern ich lebe bei Gott. Ich lebe bei diesem Brunnen, bei dieser Versorgungsquelle sozusagen. Und dieser Brunnen hatte eine besondere Geschichte, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und sein Name, der ist mir aber wichtig heute. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Isaac entschied sich, Gott, ich lebe ganz bewusst in deiner Gegenwart und ich weiß, du siehst mein Leben. Du siehst jedes Gefühl, das ich habe, jeden Gedanken, den ich habe, jedes Wort, das ich spreche. Ich möchte nicht wie ein Jonah von dir wegrennen. Ihr Lieben, es gibt zu viele Menschen, die leben mit Gott, als ob Gott der Schöpfer und der Richter ist und vergessen ganz, dass Gott das Leben mit uns teilen möchte. Und dass Gott nicht erschrocken ist über die Gedanken, die du hast. Du bist zornig über deinen Arbeitgeber. Und Gott sagt nicht, wie kannst du zornig sein? Vielleicht hast du sogar recht. Du bist bitter gegenüber bestimmten Menschen. Gott sagt nicht, wie kannst du? Sondern er fühlt mit dir. Aber er lädt dich ein, deine Gefühle ihm zu bringen. Zu sagen, Gott, ich bin zornig. Ich verstehe das nicht. Ich bin enttäuscht. Und mit uns möchte Gott unsere Gefühle eichen und letztendlich das Negative, das, was uns und unser Umfeld zerstört, ja, rausnehmen. Gott lädt dich ein, der Gott zu sein, mit dem du das Leben teilst. Ein Bild, das mir so wichtig ist. Ich möchte keine Wolke zwischen Gott und mir haben. Kennt ihr dieses Gefühl, du lebst, aber Gott scheint weit weg zu sein? Und eigentlich ist sie da, die Gegenwart Gottes. Und Gott lädt dich ein und sagt, nein, lebe vor mir. Lebe vor meinem Angesicht. Triff diese Entscheidung. Der Kontext dieser Geschichte ist sehr interessant. Da lesen wir, dass die Braut von Isaac quasi auf Aladins fliegenden Teppich angeflogen bekommt. Und ich glaube, jeder Mann, der diese Geschichte liest, denkt sich, Gott, so sollte es bei mir auch sein. Ich tröste euch, ich habe sowas noch nie nochmal gehört, ja? So, der Isaac tut gar nichts. Er betet auf dem Feld und dann kommt die Luxuskarawane seines Vaters an mit dem Hauptknecht Eliezer und auf der Karawane sitzt die Rebekka, die zukünftige Frau von Isaac. Und Isaac hat sie noch nicht kennengelernt, er weiß gar nicht, wer sie ist. Sie kommt als Jackpot reingeflogen und wenn du dann das Leben von Rebekka anschaust, sagst du, Isaac, du hast echt beim Jackpot gewonnen. Denn diese Frau war richtig cool. Sie war liebevoll, sie war einfühlsam. Sie war fremdenfreundlich. Das Wort ist so negativ. Ja, fremdenfreundlich. Einem Fremden hat sie gleich 70 Kamele versorgt mit Wasser. Unglaublich. Fremdenfreundlich. Sie war demütig, fleißig, wunderschön, hatte einen scharfen Verstand. Sie war zielgerichtet. Sie war geistlich. Alles, was Isaac tat, war, er hat gebetet. So, und jetzt übertrage ich nicht. Ich sag dir nicht, du musst nur beten und alles wird schön werden. Ich glaube, wir können diese Geschichte überdehnen. Aber die Bibel sagt dennoch, habe deine Lust an dem Herrn, so wird der Herr dir geben, was dein Herz begehrt. Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, dass wir vor Gott leben, dass wir unser Herz ausrichten auf ihn und dass der Segen Gottes in unserem Leben kommt. Und der Segen Gottes ist nicht materiell. Der Segen Gottes ist nicht die Währung, die du denkst. Aber der Segen Gottes ist so, dass du am Ende sagst, ja, ich bin ein Gesegneter des Herrn. Der Segen Gottes ruht auf meinem Leben, ähnlich wie bei Abraham. Der Segen Gottes ist da. Warum? Weil ich vor Gott lebe, jeden Tag. So wie gesagt, ich will es nicht überdehnen, aber in diesem Fall war das der Fall. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn ich an diesen Satz denke, dann denke ich eigentlich an all die Mühen meines Lebens. Und die habe ich. Auch wenn ich keine Mühe fürs Essen habe, habe ich doch jeden Tag Mühe. Das sind Plagen, das sind Sorgen, das sind Herausforderungen. Da ist Streit hier, da ist Unversöhnlichkeit da. Und manchmal merkst du würdest ja gerne, aber die andere Seite will nicht. Wie machst du es dann? Wisst ihr, die Bibel sagt, dass seit dem Sündenfall nicht nur der Mensch getrennt war von Gott, sondern dass der Erdboden verflucht war. Dornen und Disteln wachsen drauf. Kennst du die Dornen deines Lebens? Kaum hast du sie gejätet, schon sind sie wieder da. Der Garten, den du letztes Jahr schön gemacht hast, den musst du dir dieses Jahr wieder schön machen, oder? Der Unkraut ist schon wieder da. Die Wohnung, die wir vor 5 Jahren renoviert haben, kann ich gerade wieder renovieren. Ja, wir leben darin. Und wir merken, es war schön, jetzt ist nicht mehr schön. Ja? So, das Leben ist manchmal voller Dornen und Disteln, ist nicht immer einfach. Und manche haben wirklich Sorgen. Werde ich meine Arbeitsstelle behalten? Corona. Werde ich meine Arbeitsstelle behalten? Werde ich in der Klausur bestehen? Werde ich einen guten Partner bekommen? Werde ich da ankommen in der neuen Klasse? Werde ich Freunde finden? Diese täglichen Herausforderungen des Lebens. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich möchte uns zwei Kerngedanken hier mitgeben. Der erste ist, das, was dich erdrückt, das, was nicht in deiner Hand ist, leg es ab, gib es Gott. Jesus spricht gerade vor diesem Vaterunser eine heftige Predigt gegen sich Sorgen machen. Er sagt, sorgt euch um nichts, denn euer Vater im Himmel, er sorgt für euch. Wir machen uns so viele Sorgen, wird es, und dann gehen wir mit Sorgen ins Bett und wir können nicht schlafen. Und Gott sagt, bin ich nicht für dich? Bin ich nicht dein Vater? Sorge ich mich nicht um dich? Hast du denn keinen Vater? Bist du nicht mehr wert als ein Vogel, nicht mehr wert als die Lilien auf dem Felde? Kannst du mit deiner Sorge auch nur eine Spanne zu deinem Leben hinzufügen? Du sorgst dich und alles, was geschieht, ist, du verlierst Freude. Hör auf, dich zu sorgen. Ich sorg für dich. Petrus sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. So, Umgang mit Herausforderungen, wirf deine Sorge auf Gott. Nimm sie und sag, Jesus, das fordert mich heraus und ich bringe es dir. Und dann sagt Jesus, und jeder Tag hat seine Plage. Er entlastet uns nicht völlig, sondern er entlastet uns von dieser Überlast, dass wir meinen, wir müssen die Welt tragen, wir müssen alles tragen, sondern er sagt, ich bin bei dir. Und dann gibt es die tägliche Herausforderung. Ja, du musst. Ja, du darfst. Und du darfst es mit dir und mit mir. Ich bin dabei. Du musst nicht ohne mich leben. Und ich glaube, dieses Leben in der Gegenwart Gottes ist so wichtig. Der zweite Kerngedanke ist, wenn Herausforderungen kommen, die Last des Lebens kommt, dann nimm es positiv. Glaub, dass genau diese Herausforderung dich nicht brechen möchte, sondern dir Stärke und Kraft, dich zum Wachstum anreizen möchte. Genauso, das sagt die Bibel. Jakobus sagt, und ich lese es mal kurz, meine lieben Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Es gibt Prüfungen, auf die können wir uns vorbereiten. Du bist in der 12. Klasse, in 3 Monaten kommt das Abi. Du weißt, diese Prüfung kommt. Und ich habe noch nie das Gebet gehört, bitte betet mit mir, dass das Abitur ausfällt. Das macht doch keinen Sinn. Du bist ja in der Schule, um das Abi zu schreiben, oder? Diese Prüfung kommt. Oder bitte betet mit mir, dass meine Führerscheinsprüfung ausfällt. Was hast du davon? Gar nichts. Du willst diese Prüfung bestehen, oder? Und es ist herausfordernd, sie zu bestehen. Du musst lernen dafür. Du musst büffeln dafür. Du musst was tun dafür. Aber diese Prüfung möchte dich nicht brechen, sondern möchte dir etwas ermöglichen, möchte dich stärken. Jetzt gibt es Prüfungen im Leben, die kommen ganz geplant. Aber wie viele Prüfungen im Leben kommen wie ein Tornado? Plötzlich sind sie da. Und du denkst, Gott, wo bist du? Und in der Prüfung siehst du Gott vielleicht gar nicht. Aber er ist gerade dabei, an deinem Glauben zu arbeiten, deinen Glauben zu läutern wie Gold im Feuer. Ihr Lieben, ich verspreche euch ein Jahr 2022 mit Herausforderungen, mit Prüfungen, mit Dingen, wo du gesagt hast, also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe von einigen gehört, die letzten Jahre waren die schwersten meines Lebens. Aber rückblickend können wir sagen, und wir sind gewachsen in so vielen Bereichen. Und Gott hat an uns gearbeitet. Und er hat diese Not zugelassen, damit wir unser Glaube stärker wird und reiner wird. Wenn Prüfungen kommen, dann reagieren wir eben genauso, wie Gold reagieren würde, wenn es Gefühle hätte. Ich will nicht ins Feuer geworfen werden. Aber das Gold, das nicht ins Feuer geworfen wird, hat keinen Wert, hat keinen Nutzen, trägt niemand um sich, ist hässlich. Es braucht diesen Leidensdruck. Wir reagieren wie ein Pferd, das noch nicht gezähmt wurde. Wir sagen, nein, danke, wir wollen uns von niemandem leiten lassen. Aber dieses Pferd, so schön es ist, so wertvoll dieses Pferd ist, es ist nicht nützlich für den Menschen, es sei denn, es ist bereit, genau den Willen, seinen Willen unter den Menschen zu stellen. Und das macht das Pferd so wertvoll für uns Menschen, dass sie sagen, mit diesem Pferd kann ich reiten von A nach B und ganz schnell reiten und es schmeißt mich nicht ab. Es ist nicht launisch, sondern es ist bereit, sich meinem Willen unterzuordnen. Wenn Gott an uns arbeitet, dann reagieren wir wie ein ungezähmtes Pferd. Wie wir und sagen, nein, danke Gott, ich will nicht. Und Gott arbeitet an uns. Und ich verspreche dir, Gott arbeitet an dir. Du musst dafür gar nicht beten. Gott arbeitet an dir. Die Frucht ist am Ende, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Wisst ihr, der Gott, der dich und mich erschaffen hat, er ist eigentlich immer noch dabei, uns zu kreieren. Er ist immer noch dabei, uns zu erschaffen. Er ist immer noch dabei, wie der Töpfer im Ton, an uns innerlich zu kneten. Äußerlich magst du erwachsen sein, magst du vollkommen sein, aber innerlich bist du noch nicht vollkommen. Und jetzt geht Gott ran und ich sage, Gott arbeitet an dir, er knetet an dir. Er verwandelt mich in das Bild seines Sohnes Jesus. Und jetzt werden wir nicht alle Jesus, 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 sondern wir spiegeln Jesus in unserer Art wieder. Ich darf der David werden, den Gott eigentlich wollte, der im Bilde von Jesus ist, in der Art von Jesus. Gott arbeitet an dir, manchmal durch Schmerz, manchmal durch Leid, manchmal durch Herausforderungen, manchmal durch ungeplante Herausforderungen. Ich verspreche euch, sie werden kommen, sie kamen und sie werden kommen und sie waren gar nicht schlecht. Sie bewirken Gutes, sie bewirken Wachstum. Als ich ein Kind war, da dachte ich wie ein Kind, ich urteilte wie ein Kind, ich redete wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, habe ich es abgelegt. Gott lädt dich und mich ein, erwachsen zu werden. Halleluja. Und jetzt will ich noch 3 Minuten für den letzten Punkt nehmen. So, ich bin die ganze Zeit bei unser tägliches Brot über versöhnte Beziehungen, diesen Bereich überspringen wir mal und dann beten wir und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, ich bete so sehr, dass wir aufgrund des ersten Punktes, aufgrund von dem Wissen, wir leben am besten, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, wenn wir transparent vor ihm leben, wenn wir nicht im Verborgenen leben, wenn wir nicht wie Jona wegrennen, sondern wenn wir ganz bewusst in dieser Liebesbeziehung mit ihm leben, dass dieser letzte Bereich gar nicht mehr nötig ist, dass wir gar nicht die Orte suchen, die Haltungen suchen, wo Versuchung lauert. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott lädt dich und er lädt mich ein heiliges Leben zu führen. Und da dient uns der Jakob als ein gutes Beispiel. Da lesen wir, Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg von euch, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Gott lädt Jakob ein und sagt, lieber Jakob, ich übertrage es, lebe doch wie Isaak, wie dein Vater vor meinem Angesicht. Du lebst hier in Sichem. Du hast mir einen Altar gebaut, aber du denkst nicht an mich. Und dein Umfeld ist so weit weg von mir. Das sind fremde Götter, Götzendienst. Das sind Haltungen, die unmöglich sind. Und wenn du genau hinschaust, da war ein Mädchen leicht bekleidet, der ging zu denen, wo sie nicht hätte hingehen sollen, wurde vergewaltigt und wurde jetzt gerecht von den Söhnen von Jakob. Auf einer ekligen Art und Weise. Eigentlich eine hässliche Geschichte. Und Gott tritt hinein und sagt, statt euch zu richten, lade ich euch ein aus der Kompromissfalle hin in meine Gegenwart. Und ihr Lieben, wir werden nicht weit kommen, wenn wir im Land des Kompromisses leben. Wir werden nicht weit kommen, wenn wir so zwischen den Welten leben. Ein bisschen Christ, ein bisschen nicht. Davon gibt es zu viele. Und jeder Mensch steht irgendwo in der Gefahr, genau das zu tun. Und Gott lädt den Jakob nicht ein und sagt, komm nach Bethel, zum Hause Gottes, dort, wo ich dir erschienen bin, dort, wo du die Engel sahst, die hoch und runter gingen, dort, wo du gesagt hast, hier ist heiliger Boden, wo Ehrfurcht Gottes auf mein Leben kommt. Nein, Gott lädt den Jakob nicht nur nach Bethel, sondern er lädt ihn ein, dort zu leben. Mosaik, Gott lädt uns ein, in der Gegenwart Gottes zu leben, ohne Kompromisse. Gott lädt uns ein, in diesem Haus Gottes zu leben, wo wir klar und deutlich Kante haben. Gott lädt uns ein, nicht die 5 Grade sein zu lassen. Wie oft ist das Wegschauen viel angenehmer? Spätestens, wenn du Kinder hast. Spätestens, wenn du umgeben bist von vielen Menschen. Es ist Arbeit, immer wieder neu zu sagen, das ist falsch und das ist falsch. Es ist so viel leichter leben und leben lassen. Soll auch jeder auf seine Fasson selig werden. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist nicht Leben und Leben lassen oder jeder auf seine Fasson, sondern Gemeinde ist ausgerichtet auf Jesus. Er ist der Herr. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Amen. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Nicht der Wille des Kompromisses, nicht der Wille der Sünde, nicht der Wille des Bösen, sondern sein Wille geschehe. Aber Jakob hat genau das toleriert. In seinem Umfeld waren diese Götzen. Und Gott lädt ihn ein und er sagt, Jakob, mach dich auf. Raus aus dem Kompromiss, hin in meine Gegenwart und lebe dort. Bitte, Jakob, nicht einen Moment, nicht einen Tag, nicht eine Konferenz, und ich liebe Konferenzen, nicht irgendwelche, keine Ahnung was für Abende, wo du sagst, jetzt bin ich nah bei Gott, sondern lebe vor Gott. Mosaik. Ihr Christen, wollen wir vor Gott leben, jeden Tag? Das Vaterunser ist eigentlich genau dieses Gebet. Wenn ihr betet, so sollt ihr beten, täglich. So sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es geht um Gott, unser tägliches Brot, und es geht eigentlich immer noch um Gott, dass der Wille Gottes täglich in unser Leben hineinkommt. Damit sage ich nicht, du musst täglich hierher kommen, denn das Reich Gottes sind nicht diese Mauern. Sondern damit meine ich, dass du täglich Gott vor Augen haben darfst und seinen Willen vor Augen haben darfst. Und ich glaube, wenn wir als gesamte Schar, als gesamte Gemeinde, wenn wir unsere Herzen ausgerichtet haben auf Gott, auf seinen Willen, dann kann seine Herrlichkeit, dann wird seine Herrlichkeit noch viel mehr zum Vorschein kommen. Es ist ein Automatismus, es ist ein Versprechen. Naht euch Gott, so wird sich Gott euch nahen. Wollen wir in diesem Jahr ganz bewusst sagen, raus aus dem Kompromiss, hin zu der Gegenwart Gottes, so wie in Isaak lebte vor Gott, nicht wie in Jakob auf Distanz, sondern wie Isaak ganz nah bei Gott, das wünsche ich mir. Lass uns beten. Jesus, danke für dieses Gebet, das du uns lehrst. Und ich bete so sehr, dass wir es nicht als Floskel beten, weil es so einfach ist, sondern dass wir den Sinn dahinter verstehen, dass wir jeden Tag mit jedem Gedanken, den wir haben, jedes Gefühl, jedes Wort, dass wir es tun vor deiner Gegenwart. Und Gott, du bist Mensch geworden, du verstehst unsere menschlichen Gefühle und du hast kein Problem mit diesen menschlichen Gefühlen, ganz im Gegenteil. Aber dort, wo sie uns kontrollieren, dort, wo wir übermannt werden von ihnen, dort möchtest du gerne uns lehren, dass wir unsere Gefühle im Griff haben und nicht die Gefühle uns. Gott, dort, wo wir nicht in deiner Art denken, im Sinne von Segen, im Sinne von wir beten für unsere Feinde, sondern wir fluchen unsere Feinde. Dort möchte dein Wort unsere Denkweise korrelieren. Gott, und ich bete, dass wir als Church wirklich vor dir leben. Danke für die Gebetsabende, die wir haben dürfen. Aber danke, dass auch die nur ein kleiner Ausdruck von dem sind, dass wir uns fokussieren auf dich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme hier zu uns, in unser Leben hinein, in allen Bereichen unseres Lebens. Dein Wille geschehe. Herr, wie oft ist allein dieser Gedanke so schwer. Aber nein, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute, weil du unser Vater bist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.